Also, ich habe versucht, kurz einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Bedeutung diese Frage hat, und habe versucht, anhand der Glaubensbekenntnisse an einem Punkt darzustellen, dass hier wirklich etwas Neues in Erscheinung tritt mit dieser neuen Christuslehre und dass es von daher eben nicht von ungefähr ist, dass man sie nicht oder nur sehr schwer annehmen kann. Also an und für sich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also an und für sich ist das doch ein sehr einfacher Gedanke. Der unschaubare Gott wohnt im schaubaren Gott wie die Seele im Leib. Punkt. Jesus Christus ist der eine göttliche Wesen, die eine göttliche Person, und den können wir lieb haben. Ne? Also ist doch gar nicht so schwer. Hört sich gut an, ne? Genau. Und also man muss doch nicht Theologie studiert haben, um das verstehen zu können. Ja, genau. Gut. Aber ich habe jetzt hier zwei Zitate von dem Theologen Matthias Pöhlmann. Der hat vor einigen Jahren, 1994, also ich möchte jetzt nicht sozusagen das natürlich, also Theologen schelte oder so, liegt mir fern, aber trotzdem muss ich es ja ein bisschen darstellen. Und jeder hat ja nur noch irgendwie seine Überzeugung. Also jedenfalls der Matthias Pöhlmann hat 1994 ein Buch herausgegeben, Lorberbewegung, Bindestrich durch Jenseitswissen zum Heil, kennt er vielleicht. Und der hat gearbeitet an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das auch seine Dissertation gewesen. Und da hat er die Lorberbewegung analysiert als Theologe, und zwar als Theologe im apologetischen Geschäft. Das heißt also in dem Geschäft, wo man dann schon mal nachdenken muss, was ist noch christlich, was ist nicht christlich und so weiter. Vor der Frage stehen wir ja auch, also ganz suspendieren können wir uns ja davon nicht. Was ist Neuoffenbarungsglaube, was ist nicht Neuoffenbarungsglaube? Also ich kann das respektieren, dass man sich da Gedanken zu macht. Und der schreibt jedenfalls, zu gravierend sind die Unterschiede zwischen dem Neuen Testament und der Lorberschen Neuoffenbarung, sodass Gott bzw. Jesus Christus unmöglich der Urheber der Kundgaben sein kann. Also da werden ganz massive Unterschiede zwischen dem Neuen Testament und der Lorberschen Neuoffenbarung gesehen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, warum ich mir sage, kann ich das Neue Testament nicht richtig lesen oder kann er das nicht richtig lesen? Oder kann man das sowieso nicht richtig lesen? Die dritte Aussage hat durchaus manches für sich, muss ich gleich noch begründen. Und dann gibt es den Hans-Jürgen Rupert, der ist auch in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen tätig gewesen. Die war erst in Stuttgart, jetzt ist er in Berlin. Herausgeber, Mitherausgeber des Materialdienstes der Evangelischen, ist eine Zeitschrift der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Und der schreibt 1996, jetzt kommt der Swedenborg, die neue Offenbarung Swedenborgs ist ein religiöser Gesamtentwurf, der die biblische Offenbarung grundlegend verändert. Darüber muss man nachdenken. Aus meiner Perspektive verändert Swedenborg nicht die biblische Offenbarung grundlegend, sondern die klassische kirchliche Theologie grundlegend. Und weil er die klassische Theologie für biblisch begründet hält, deswegen muss er schließen, dass die biblische Offenbarung grundlegend verändert wird durch diese neuen Offenbarungen. Und da hat er ja recht, dass diese neue Offenbarung grundsätzliche Veränderungen vornimmt. Und an der Stelle kann man auch sagen, dass Luther einen Geniestreich gemacht hat, der darin bestand, dass er sagt, in dem gesamten katholischen, christlichen Überlieferungsprozess, in dem Geschiebe, was in dem Überlieferungsfluss sozusagen drin ist, der zu seiner Zeit ja schon 1500 Jahre am Fließen war, das Beste, was wir aus dieser kirchlichen Überlieferung herausfischen können, wenn wir eine Reformation machen wollen, ist die Bibel. Weil das war wirklich für mein Empfinden ein etwas Geniales bei Luther, dass er diese große Vereinfachung gemacht hat und sagt, also wir fangen jetzt nochmal von vorne an, indem wir die Bibel viel mehr zur Grundlage machen, als es bis dato der Fall war. Man hat ja auch Konzilsbeschlüsse und so weiter als Fundamente angesehen. Nur aus Swedenborgscher Sicht, und da komme ich jetzt immer mehr zu meinem Thema, aus Swedenborgscher Sicht hat die evangelische Kirche die Bibel entdeckt, aber nicht bis zum letzten ausgewertet. Und insbesondere betrifft das eben den Gottesglauben. Man wollte zurück zu den Quellen, ad fontes, zurück zu den Quellen, aber die Reformation ist in gewisser Weise versandet. Man hat dann eben besonders gesagt, dass die neue Möglichkeit des Glaubens, Paulus, Römerbrief, der Glaube, nicht Ablass, nicht gute Werke, sondern Glaube, dass das die Reformation ist. Wir wissen nach unserem Glauben, dass Luther da eben dann leider nun auch wieder ein bisschen den Bogen überspannt hat. Luther hat gesagt, der Römerbrief ist das rechte Hauptevangelium und der Jakobusbrief eine strohene Epistel. Und die beiden widersprechen sich ja auch wunderbar, der Römerbrief und der Jakobusbrief. Aber jedenfalls, die Reformation hat sozusagen nur die Optik gehabt, dass sie gesagt hat, wir können uns das Heil nicht erarbeiten, wir können uns nicht heil machen, sondern da gehört ein anderer zu, und da hat sie ja recht. Aber die Reformation ist eben nicht so weit vorgedrungen, dass sie gesagt hat, da liegt noch ein anderer Sprengsatz im Neuen Testament, und der betrifft noch viel grundlegendere Schichten der christlichen Theologiebildung und der christlichen Dogmengeschichte. Und die unentdeckte Bombe ist eben, dass vom Neuen Testament her ein neues Christusverständnis möglich ist. Das hat Luther völlig übersehen. Zu den lutherischen Bekenntnisschriften gibt es so ein dickes Buch, die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Und dort sind natürlich die Bekenntnisschriften der Reformationszeit enthalten, die Confessio Augustana und die schmalkaldischen Artikel und die Konkordienformel, Konkordienbuch, großer Katechismus, kleiner Katechismus und so weiter. Und neben diesen die Masse des Buches bildenden Bekenntnisschriften der Reformationszeit haben sie eben auch die drei altkirchlichen Bekenntnisse übernommen. Und das ist eben das Apostolicum, glücklicherweise, das Niceno-Konstantinopolitanum und das athanasische Glaubensbekenntnis. Also zum athanasischen Glaubensbekenntnis sagt Swedenborg übrigens, das könnte man annehmen, wenn man, wie es dort heißt, anstelle der Dreiheit der Personen nur eine kleine Änderung vornimmt und von der Dreiheit der Person spricht. Also da ist so ein Rettungsversuch Swedenborgs, der auch anzeigt, dass Swedenborg eigentlich ökumenisch, also nicht den Draht zur evangelischen Kirche verlieren wollte, weil er da so eine goldene Brücke baut. Aber das hat ja dann auch nicht so richtig funktioniert. Also jedenfalls, die Reformation ist nicht vorgedrungen bis in die Urzeit der christlichen Theologiebildung, eben des trinitarisch-christologischen Denkens. Und weil da so ein schwarzer Fleck drin ist, deswegen muss Hans-Jürgen Rupert eben eigentlich folgerichtig sagen, die neue Offenbarung Swedenborgs ist ein religiöser Gesamtentwurf, der die biblische Offenbarung grundlegend verändert. So, ich habe mir jetzt hier hingeschrieben, ich zitiere an und für sich nicht mich selber, aber jetzt den Satz nehme ich. Es kann nicht angehen, dass sich die Kirchen als die Erben der urchristlichen Botschaft hinstellen und in ihrer Blindheit das Gnadenangebot der Neuoffenbarung verwerfen, ja, dessen biblische Grundlage generell in Abrede stellen. Deswegen müssen wir beweisen, dass nicht nur Swedenborg gesagt hat oder Lorber gesagt hat, sondern dass das biblisch begründet ist. Und ich muss mich jetzt sozusagen auf ein paar wenige Grundgedanken beschränken. Und ein Grundgedanke ist eben, den ich in der Kürze der Zeit ein bisschen biblisch dann eben beleuchten möchte. Kann man von der Bibel, vom Neuen Testament her, eigentlich wirklich einen Sohn von Ewigkeit her begründen? Denn daran scheiden sich die Geister. Ein Sohn von Ewigkeit würde bedeuten, dass die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schon vor der Menschwerdung oder Fleischwerdung voll ausgebildet vorhanden war. Und Swedenborg begründet eine andere Trinität, nämlich dass die Trinität überhaupt erst im Zuge der Heilsveranstaltungen entstanden ist. In der wahren christlichen Religion Nummer 170 schreibt Swedenborg, diese Dreiheit, diese Dreieinheit, diese Trinität, die ich hier in der wahren christlichen Religion entfalte, diese Dreieinheit bestand nicht vor der Erschaffung der Welt, sondern sie wurde für die Zeit nach der Menschwerdung Gottes vorgesehen und verwirklicht, und zwar im Herrn, unserem Gott, dem Erlöser und Heiland Jesus Christus. Theologisch bedeutet das, Swedenborg meint, dass das Neue Testament oder die Bibel nur eine Trinität kennt, die sich notwendigerweise erst im Zuge des Erlösungswerkes bildet. Man könnte das an und für sich ganz einfach biblisch nahelegen oder plausibel machen, indem man darauf hinweist, dass ja im Alten Testament noch nicht von der Trinität die Rede ist. Man hat zwar, nachdem man einen Sohn von Ewigkeit erfunden hatte, gesagt, na, wenn er denn von Ewigkeit da ist, dann muss er ja schon in der Zeit des Alten Bundes, also in der Zeit des Alten Testamentes vorhanden gewesen sein, und hat dann von der Trinitätslehre von Nicäa und Konstantinopel her den Sohn von Ewigkeit und damit auch die Trinität ins Alte Testament hineingeschaut, hineinprojiziert. Aber der unbefangene Leser, der von diesen Dingen keine Ahnung hat und vielleicht mal die Bibel von der Schöpfungsgeschichte bis zur Apokalypse des Johannes durchliest, der wird vielleicht schon merken, dass im Alten Testament vom Sohn Gottes und vom Heiligen Geist nicht so unbedingt die Rede ist. Es gibt zwar Stellen, die man dann eben auch dementsprechend ausgelegt hat, zum Beispiel die drei Männer, die zu Abraham kommen, oder bei Jesaja das dreimal heilig, das Trishagion, heilig, heilig, heilig und solche Sachen. Aber so ein inflationärer oder explosiver Gebrauch des Begriffes Sohnes und Vaters und Heiliger Geist, das findet eigentlich erst im Neuen Testament statt. Und das könnte ja eigentlich schon ein Hinweis darauf sein, dass da etwas eigentlich erst mit der Fleischwerdung Gottes im Gang kommt. Und im Johannesevangelium gibt es auch das Wort, ich glaube, es ist im 7. Kapitel, Vers 39, der Heilige Geist war noch nicht, denn Christus war noch nicht verherrlicht. Das heißt also, der Heilige Geist ist eigentlich erst möglich durch die Verherrlichung Christi, also durch die Vergöttlichung Christi. Also da würde man eine Stelle haben, die darauf hindeutet, dass der Heilige Geist nicht einfach schon von Ewigkeit her da war. Es gibt aber auch Stellen, die dann wiederum zu denken geben. Vater, sagt der Sohn, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Wie heißt es, von Ewigkeit her oder bevor ich, ehe die Welt war, heißt das so gar nicht. War ja, du, da müssen wir noch drüber nachdenken. Das ist dann biblische Begründung. Also die Frage der biblischen Begründung, die muss eben gründlich betrieben werden, und man muss sich fragen, ob Swedenborg mit seiner Trinitätslehre ein Vollhörer neutestamentlicher Worte ist. Gut. Aber Swedenborg macht zumindest mal darauf aufmerksam, also halten wir uns fest an der Idee, gibt es einen Sohn von Ewigkeit oder nicht? Oder ist es so, wie wir von der Saskia gehört haben und wie uns Stefan noch dargestellt hat, also dass Jesus Christus durch Versuchungen hindurch, die 40 Tage in der Wüste, Gethsemane, das Kreuz und die ungenannten Versuchungen, die zum Beispiel, wie Stefan schön gesagt hat, im Alten Testament angedeutet werden, die ganze Abrahamsgeschichte ist auf Jesus hinzulesen. Also durch die Versuchungen und Durch den Gehorsam, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue meines Vaters im Himmel. Der erste Adam war ungehorsam, der zweite gehorsam. Meine Speise ist die, dass ich den Willen tue meines Vaters im Himmel. Durch all diese Dinge, die mit diesen Worten angedeutet sind, hat sich Jesus Christus so sehr seines menschlichen Eigenwillens entleert, dass er zur Ikone Gottes wurde, zur sichtbaren Gestalt des unsichtbaren Gottes. Und damit wird bei Swedenborg, das wollte ich sagen, erstmals in der Theologiegeschichte der Gedanke sichtbar, dass Jesus eine Entwicklung durchlaufen hat. Und dass es eigentlich nicht so ist, das kann ich jetzt aber nicht weiter ausführen, dass er von der Krippe, also von der Wiege bis zur Bahre, beziehungsweise von der Krippe bis zum Kreuz, immer unverändert ein und derselbe war, nämlich wahrer Gott und wahrer Mensch. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch in der Krippe anders, als das am Kreuz und Ostern war. In der Krippe war sozusagen das Göttliche in ihm, aber höchst verborgen. Und er musste, wie es ja heißt, erst mal als Jude einen Glauben an Gott entwickeln. Ging zwar etwas schneller bei ihm als bei anderen, aber immerhin, er wird die Tora kennengelernt haben, er musste einen Glauben entwickeln, hat nach den 10 Geboten gelebt und musste die Gottheit, die in ihm war, freischaufeln gewissermaßen. Das hat er dann bis zum Antritt seines Lehramtes so weit geschafft, dass er als Menschheitslehrer auftreten konnte. Und wenn er jetzt zum Beispiel Nein gesagt hätte zur Kreuzigung, ihr wisst ja, in Gethsemane muss er selber darum ringen, obwohl er ja gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe, so sollen wir beten, oder meine Speise ist die, dass ich den Willen tue meines Vaters im Himmel, obwohl das also eine durchgeübte Seele war, die im Gehorsam gelebt hat, war das doch nochmal eine Herausforderung. Hätte er zum Kreuzestod Nein gesagt, dann wäre er ein Religionsstifter in der Größenordnung von Buddha und Mohammed geblieben. Ein Menschheitslehrer, der uns Weisheitswege lehrt, aber er wäre nicht der schaubare Gott geworden. Das ist erst durch das Kreuz möglich geworden, wo ja dann der Körper auch transformiert wird und eben in die Herrlichkeitsgestalt verwandelt wird.